sehe manche Tränen in den Augen, auch Tränen der Freude, Tränen der sehnsüchtigen Erwartung. Eigentlich erinnert uns der Ewigkeitssonntag daran, dass wir sehnsüchtig auf ein Leben in Ewigkeit mit Gott warten. Und das ist eine wunderschöne Perspektive. Ewigkeitssonntag. Es wird eine Zeit kommen, in der es keine Ungerechtigkeit, keine Kriege, kein Leid, keine Corona und irgendwelche Seuchen, keine Schmerzen, Ängste und Tränen und keinen Tod geben wird. Die Bibel sagt uns, dass Gott in unsere Herzen die Ewigkeit gelegt hat. In die Herzen der Menschen hat Gott eine Ahnung hineingelegt. Da müsste noch was kommen. Aber nicht alle Menschen glauben daran. Es gibt viele Menschen, die das ablehnen. Viele, die denken, wenn der Deckel geschlossen wird von dem Sarg, ist alles vorbei. Aber wir Christen, wir müssten nicht nur diese Ahnung haben, sondern der Glaube gibt uns die Gewissheit, dass es ein ewiges Leben gibt. Durch Jesus Christus, weil er auf diese Erde gekommen ist, weil er für uns gestorben ist und dann auch auferstanden. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte unser christlicher Glaube überhaupt keinen Sinn. Er ist aber auferstanden. Und dazu kann man nur sagen, Halleluja. Das war noch lauter. Halleluja. Ach Mensch, die Freude war so zurückhaltend. In Johannes Offenbarung haben wir schon vorher gehört, versuchte Johannes der Seher zu schildern, was Gott ihm in einer Vision gezeigt hat von diesem himmlischen Jerusalem. Dort wird es keine Tränen mehr geben. Also keine Beschwerlichkeiten, kein Leid, kein Geschrei und auch keinen Tod. Auch deine Zahnschmerzen werden vorbei sein. Und meine auch. Wenn Gott uns mit seinem himmlischen Trost berührt, dann finden sich Regenbögen in unseren Tränen, weil Gottes ewiges Licht sich darin bricht. Könnte man sich den Satz merken? Wenn Gott uns mit seinem himmlischen Trost berührt, finden sich Regenbögen in unseren Tränen, weil sich Gottes ewiges Licht darin bricht. Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht zum Thema ewig leben, weil Jesus lebt, um das mit dieser Perspektive der Auferstehung zu unterstreichen. Der Text kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und wir stehen bitte noch einmal auf. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und wir danken dir für diese Ewigkeitsperspektive. Wir bitten dich darum, dass du den festen Glauben an die Auferstehung der Toten heute in unsere Herzen verankerst durch deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir schon im Voraus dafür, dass du es auch tun wirst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ewig leben, weil Jesus lebt. Drei Fragen wieder dazu. Was ist mit dem Tod? Gleicht er einem Seelenschlaf? So denken viele Leute. Was wird der Mensch einmal ernten? Und wie wird konkret die Auferstehung ausschauen? Wie wird es dabei sein? Als erstes sehen wir und werden wir sehen anhand von verschiedenen Bibeltexten, dass der Tod in der Bibel als eine Art Schlaf dargestellt wird. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern, berichtet der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Wir lesen hier nicht, einige sind gestorben, sondern entschlafen. Kann man sich fragen, warum benutzt der Apostel so einen Begriff? Und diese Bezeichnung, entschlafen, wird in der Bibel an vielen Stellen gebraucht. Ich nenne hier nur zwei Bibelstellen und überall steht entschlafen. Es schläft nur. Es wird nicht gesagt, einige sind aber verstorben, sondern entschlafen. Um welchen Schlaf handelt es sich dabei? Das darf nicht zu Missverständnis führen. Es handelt sich um keinen Seelenschlaf. Die Idee eines Seelenschlafs kennen wir aus der Bibel überhaupt nicht. Das wäre eine falsche Lehre, eine falsche Behauptung. Der gesamte Kontext des Alten, des Neuen Testamentes besagt uns klipp und klar, dass die Seele bzw. der Geist der Glaubenden im Augenblick des Sterbens bei Jesus Christus ist. Ein Beispiel dafür ist, als Jesus am Kreuz zu dem Schächer bzw. dem Verbrecher, der mitgekreuzigt war, sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht nur Jesu Worte weisen darauf hin und nicht nur seine Worte widersprechen dem Seelenschlaf, das finden wir auch bei dem Apostel Paulus, zum Beispiel im Philipperbrief. Da sagt er, ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei Weitem das Beste. Manche Übersetzungen, und das ist auch richtig, übertragen das, ich sehne mich danach zu entschlafen. Was das für uns bedeutet, erklärt uns der Paulus an einer anderen Stelle, im 2. Korintherbrief, ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Wenn wir entschlafen, dann verlassen unsere Seelen den Körper, weil wir daheim beim Herrn wären, unsere Seele. Im Prediger 12 lesen wir wieder, denn dann wird der Staub wieder zur Erde, aus der er kommt. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Es ist also nicht der Geist, der schläft, nicht die Seele, sondern der Leib. Der Tod wird in der Bibel als eine Art Schlaf dargestellt. Und was für ein Schlaf ist das? Was will das Wort hier entschlafen sagen? Mit dem Wort entschlafen sind eben unser menschlicher Körper gemeint. Als Lazarus, Jesu Freund, verstorben war und er gerufen wurde, stand er vor dem Grab und zu den entsetzten Leuten und den Schwestern von Lazarus sagte, ja, warum weint ihr so? Dieser schläft nur, unser Freund schläft, sagte Jesus. Oder wenn er fragt, als ein Kind gestorben war und er wiedergerufen wurde, warum schreit und weint ihr? das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Waren Lazarus und dieses Kind gestorben? Ja, körperlich schon. So würden wir jedes Mal sagen, da ist einer gestorben. Die Bibel bezeichnet trotzdem die Verstorbenen als die Entschlafenen, weil damit wird auf die künftige Auferstehung hingewiesen gleich. Was ist damit gemeint? Wenn wir uns schlafen gehen oder schlafen legen, ist das nur vorübergehend? Oder kennt ihr einen, der sich schlafen gelegt hat vor 20 Jahren und immer noch schläft? Ich nicht. Na, da gibt es schon eine Möglichkeit, wenn einen ganz schweren Unfall hat, liegt im Koma und wird vielleicht nie so in unserem Sinne, wie wir das verstehen, wieder wach werden. Manche werden aber wach. Das hier ist aber nicht gemeint. Schlaf ist vorübergehend. Er dient dazu, dass wir uns erholen und wir freuen uns schon auf den nächsten Morgen, meistens, nicht immer, wenn wir uns schlafen legen, dass wir morgen in aller Frische, in aller Herrgottsfrühe aufstehen und unseren Aufgaben nachgehen können. Schlaf ist vorübergehend. Wenn sich aber ein Gotteskind hinlegt, in dem Bewusstsein oder in dem Wissen, ich werde jetzt sterben, dann legt er sich zum Sterben, zu diesem Entschlafen. In dem Bewusstsein, in dem Glauben. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, werde ich wieder auferstehen. Es ist eigentlich ein schöner Gedanke. Versucht das mal auszuprobieren. Legt euch schlafen heute Abend und denkt, Herr, wenn du möchtest und ich heute Nacht sterben sollte, dann werde ich entschlafen, um dann, wenn du wiederkommst, wieder auferstehen, genau, hingekriegt. In der Johannes-Offenbarung lesen wir, dass der Tod dazu dient, dass sich die menschlichen Körper von der ganzen Mühe ihres Lebens erholen können. Das ist auch ein interessanter Gedanke. Offenbarung 14, aus dem Himmel hörte ich eine Stimme, die mir befahl, schreibe, glücklich zu nennen sind die, die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben. Damit bist du gemeint, du, wer auch immer. Das gilt von jetzt an mehr als je zuvor. Ja, sagt der Geist, sie werden sich von aller Mühe ausruhen, denn was sie getan haben, wird nicht unbelohnt bleiben. Tod als eine Art Erholung. Und wenn dann der Tag der Auferstehung kommt, werden die Körper ganz anders verwandelt sein. Und sie werden voller Kraft in der Morgensonne der Auferstehung da sein, gründlich erholt, erfrischt, völlig gesund. Alle Glieder werden dabei sein. Und sie stehen dann so auf, ohne Schmerzen, voll Freude und Kraft, um den Herrn in alle Ewigkeit zu dienen. Ist das keine schöne Perspektive? Doch, es ist eine wunderbare Perspektive. Die sich krank, lebensmüde, verzweifelt, voll Schmerzen zum Sterben hingelegt haben, werden ganz anders auferstehen. Ohne Schmerzen, ohne Leid. Ein Tod als eine Art Schlafkur. Generalüberholung könnte man sagen, bei Jesu Wiederkunft in aller Ehre und Schönheit wieder da zu sein. Also ich muss euch sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich besonders bei den Menschen, die ich kannte, die viel leiden mussten. Die waren so vom Leben zerfressen durch Krankheiten, durch Kummer und was auch immer. Um sie wiederzusehen, wie sie dann voll Kraft, glücklich, strahlend dastehen. Wunderbare Perspektive. Und dann Unsterblichkeit. Und dieser neue Körper mit der Seele vereint für immer bei Jesus. Darum heißt es, die Christen entschlafen. Was wird der Mensch einmal ernten? In unserem Text ging es darum. Denn im Vers 20 hieß es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Es reicht nicht, das zu übersetzen, das steht so in manchen Übersetzungen, dass er als Erster der Verstorbenen auferstanden ist. Erstling, denn in diesem griechischen Wort ist Erstling gemeint und Erstling, das ist immer die erste Frucht von etwas, was man ausgesät hat. Jesus Christus ist als Erster auferstanden. Der Tod der Christen wird damit auch mit dem Säen verglichen und mit dem Ernten, wenn sie wieder auferstehen. Wie sieht das mit Saat und Säen aus? Wenn ein Sämann früher durch sein Feld gegangen ist, um auszusehen, hat er trockene Körner genommen und hat sie einfach auf ein umgepflückten Feld ausgesät. Und dann wurde das nochmal zugepflückt und dann kam die Sonne, kam der Regen, was auch immer, Winter, Schnee, egal was. Was war aber im Frühling? Das alles ist wieder aufgegangen, ausgesät und dann wieder aufgegangen. Und wenn es richtig gewachsen ist, so wie sich das bei jeder Art von Pflanzen gehört, dann hat er mal geerntet. Und so ist es auch bei uns Christen. Wir werden einmal das ernten, was wir in unserem Leben gesät haben. Egal, was für Ungewitter, was für Regen, Frost, was für Wind über unser Leben hinweg weht. Wie Gott ist auch unser toter Körper wie eine Saat. Mit allem, was im Leben dieses einen Menschen bewirkt wurde, wird er dann, wenn er stirbt, in die Erde gelegt mit der Absicht der Auferstehung. Wie ein Aussäen, damit er später wieder aufersteht. Darum sagt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Diese Worte werden meistens bei den Beerdigungen gesprochen. Am Grab oder an der Stelle, wo eine Urne beigesetzt wird. Diese Bibelworte werden zitiert. Vielleicht mit dem Nachsatz, von Erde bist du gekommen, zu Erde kehrst du zurück. Meine Lieben, wenn das Legen unseres Leibes in die Erde mit einer Art Säen verglichen wird, dann wird die künftige Auferstehung unserer Körper ein Ernten sein, ein Ernten. Und das kann uns auch und darf uns zuversichtlich stimmen. Und wir sollen versuchen, alle Niedergeschlagenheit und Betrügung, die jeder Tod mit sich bringt, beiseite zu legen und uns freuen, dass an uns auch das Gleiche geschehen wird, wenn wir sterben. Wie können wir es praktisch umsetzen, damit wir uns immer wieder daran erinnern? Beerdigung. Bei Beerdigung gehe ich meistens gleich hinter dem Sarg. Wenn wir schmerzerfüllt hinter einem Sarg auf dem Friedhof gehen oder eine Urne, dann lass uns an Gott als den wunderbaren Landwirt denken. Der sät und wir sind dabei. Selbstverständlich muss sich der Sämann von dem kostbaren Seegut trennen. Er muss es abgeben, aber er weiß dabei, es ist nicht verloren. Und liebe Geschwister, unsere Lieben sind nicht dahin, in der Nirvana. Ihre Seele und ihr Körper sind nicht für immer verschwunden. Und so wie der Landwirt oder sähe man sich schon beim Säen auf die Ernte freut? Genauso können wir uns auch bei der Beerdigung auf die Auferstehung freuen, weil wir den Verstorbenen, die Verstorbene wiedersehen werden. Die Freude auf das Wiedersehen kann auch ein Teil der Beerdigung, des Trauerprozesses und soll es auch sein. Und das lehrt uns, wie sehr unsere Erlösung auch unseren Körper umfasst. Wir können unseren Körper da nicht ausschließen. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Die Bibel spricht deshalb auch von unserem Körper als von einem Tempel. Und darum sollen wir, so gut es geht, für unseren Körper auch sorgen. Uns gesund ernähren, uns bewegen und gesund schlafen, uns um die Reinheit des Körpers kümmern, dass es durch irgendwelche Art von Sünde oder schlechten Gewohnheiten nicht zerstört wird. Aber der Glaube an die Auferstehung soll immer im Vordergrund stehen. Welcher Sämann verdirbt sein Saatgut? Keiner. Er bewahrt es bis zur Zeit, bis es ausgesät wird. Und so werden wir eingeladen, mit unserem Körper auch umzugehen. Und dazu fordert uns 1. Korintherbrief: Wisst ihr nicht, dass eure Leibe Glieder Christi sind? Darf ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Glieder eine Dirne machen? Auf keinen Fall. Unser Körper soll auferstehen in unbeschreiblicher Freude. Und zum Schluss noch kurz: Wie wird es bei dieser Auferstehung sein? Die Bibel beschreibt uns, es wird wunderbar sein mit der Auferstehung. Wir dürfen uns darauf freuen. Es wird gar keine traurige Angelegenheit sein für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Von diesem Hintergrund können wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus das möglich gemacht hat. Durch sein Leben und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Das verdanken wir Jesus Christus, und wenn wir an ihn glauben, dann schließen wir uns ihm an. Er ist uns vorausgegangen als der Erstling der Entschlafenen. Und davon spricht der Apostel Paulus. Und das haben wir in dem Text, den ich zu Anfang aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 15 gelesen habe. Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes befasst sich grundsätzlich mit der Auferstehung, weil damals in der Welt in Korinth und umzu, würde man hier sagen, ganz viele andere Weltanschauungen herrschten und die mischten sich dem christlichen Glauben und christlicher Lehre bei. Deshalb musste Paulus das mit der Auferstehung Christi und Auferstehung unserer Körper klarstellen. Zuerst wird Jesus Christus auferstehen. Und wenn er wiederkommt, werden dann alle auferstehen, die zu ihm gehören. Diese Auferstehung wird herrlich sein. Das wird allein die Herrlichkeit sein. Unser Herr Jesus Christus, lesen wir im 2. Thessalonicher Brief, aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Liebe Geschwister, wir haben einen ewigen, einen unvergänglichen Trost. Denn der Ostersonntag, die Auferstehung Jesu Christi, sprengt die Endgültigkeit des Todes. Sie bringt uns scheinbar über unüberwindbare Grenzen. Der unendliche Horizont der Ewigkeit will in unseren Herzen einen himmlischen und einen ewigen Trost verankern, dass wir das immer haben, egal was passiert. Ich habe die Aussicht auf ein ewiges Leben. ich werde einmal auferstehen. Vorausgesetzt, ich sterbe, bevor Jesus wiederkommt. Denn wenn er wiederkommt, ich noch lebe, dann brauche ich das dann nicht. Aber die allermeisten werden tot sein, wenn er wiederkommt. Ich wünsche uns, dass uns das vor vielen Ängsten auch frei machen kann. Und dass es uns hilft, auch mit dem Tod umzugehen. Mit dem Tod der anderen, vielleicht auch mit dem anderen, mit dem Tod von uns selbst. Mit dem Gedanken an das Sterben. Wer sich Jesus Christus anvertraut hat, der darf auch angesichts des Todes hoffen. Er hat eine verlässliche Hoffnung. Das finde ich wunderbar. Denn Jesus Christus, der die Welt erschaffen hat, der Weltenrichter ist, ist gleichzeitig unser Retter. Wir dürfen uns als die Geliebten verstehen. Und wir dürfen unsere geliebten Menschen, wenn sie im Glauben gestorben sind, hoffnungsvoll und gewiss Gottes Gnade überlassen. Es ist immer wunderbar, wenn andere Menschen uns Trost geben können. Und Trost ist wichtig. Und das ist auch mit einer unserer Aufgabe und ein Teil des Gemeindelebens und der Seelsorge in der Gemeinde, dass man sich gegenseitig tröstet. Aber auch Gott sieht unsere Tränen. Auch die und vielleicht besonders die heimlich vergossenen. Und es ist viel wirkungsvoller, wenn er uns tröstet. Wenn Gott uns mit seinem himmlischen Trost berührt, dann finden sich Regenbögen in unseren Tränen, weil Gottes ewiges Licht sich darin bricht. Um solchen Trost dürfen wir beten, uns dessen gewiss sein, und um solchen Trost dürfen wir für die anderen beten, die gerade jetzt trauern oder werden demnächst trauern. Mit dem Tod eines Menschen entschlafen nur ihre Körper, aber nicht ihre Seele. Alle Menschen werden einmal das ernten, was sie gesät haben. Und die Auferstehung der Erlösten wird wunderbar sein. Ich möchte beten und anschließend hören wir auf ein Lied, das von einer CD eingespielt wird. Wenn eine die Maske aufsetzt, darf sogar mitsingen. Himmlischer Vater, du siehst angesichts des Todes und der Trauer um einen lieben Menschen unsere Niedergeschlagenheit und unsere Tränen. Und du sagst uns heute, dass eine im Vertrauen auf dich durchgelittene Trauer, dass ein bewusstes Durchleben verschiedener Trauerphasen, dass das Aushalten von Schmerzen uns am Ende doch stärken wird durch den Glauben. Denn denen, die Gott lieben, wird alles, aber wirklich alles, zum Besten dienen. Und unser Leben kann dadurch an Tiefe gewinnen und wir werden dann in der Lage sein, anderen Menschen zum Segen zu werden. Herr, was für eine Perspektive für alle, die am Grab gestanden sind oder demnächst stehen werden. Was für eine herrliche Hoffnung. Was für eine Hoffnung, die wir haben in dir. Was wie ein himmlischer Trost in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir danken dir dafür, dass du uns heute an diesem Ewigkeitssonntag daran erinnerst, wir leben, weil Jesus lebt. Wir leben jetzt schon mit ihm und wir werden in Ewigkeit an seiner Seite sein. Amen.